ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich spreche in diesem Podcast mit interessanten Menschen, die ihr kennenlernen solltet. So wie in dieser Folge Ina Reni Alexandrov, bekannt bei Instagram als Peachy on the Gram.
Talk mit Thees.
Zunächst einmal muss man ja sagen, ich war ja nicht die Lustige davor, ne? Ich war ja so ein bisschen, mein Instagram hat ja die ganze Zeit nicht funktioniert, als ich noch Musik gemacht habe. Ich habe immer versucht, mich so perfekt zu inszenieren, aber nicht, weil ich das toll fand, sondern ich glaube aus Unsicherheit, weil ich immer Angst hatte, was denken die Leute. Viele der Sprüche sind von meiner Mutter.
Ah, das ist nicht wahr.
Doch. Und das sind Sprüche, die existieren in den hohen Management-Etagen so, ne? Die Renner-Penner-Liste beim Vertriebsteam. Der erste Tag, ich bin durch die Tube mit einem riesigen Keyboard unterm Arm, einem Verstärker, Mikrofon, also ich sah aus, als ob ich umziehe. Ich habe eingesungen, mir ist fast Wort stecken geblieben, weil alles, meine ganze Lunge war voller Marihuana-Nebel. Ich habe immer gedacht, ja, machen, ne? Jetzt nicht hier lang.
Ja, machen noch halt.
Einfach machen.
Ina Reni Alexandrov ist so vieles. Also sie ist erstmal Singer-Songwriterin. Als Sängerin kennt man sie unter dem Künstlernamen Peachy, aber mittlerweile ist sie ein Social-Media-Star. Als Peachy on the Gram hat sie eine Comedy erfunden, die heißt Vorgesetzt. Und darin spielt sie verschiedene Frauen in einem Büro, die aus unterschiedlichen Generationen stammen und sich so zu diversen Themen austauschen oder aber auch gegenseitig nerven.
Winners make business with winners. Ob wir da am Preis noch was machen können? Wie viel mehr möchten Sie denn ausgeben? Teuer? Ein Flugzeugträger ist teuer.
Ich muss mir jetzt erstmal ganz dringend meinen Vagusnerv massieren.
Mal geht es um das Thema Urlaub, Überstunden, Umgang mit dem Chef und so weiter und so fort. Da haben wir Ute, die ist Boomer, die auch gern mal einen kleinen Lebenssaft in der Schublade hat, die Sächsisch spricht. Das ist Ute, daran erkennt man sie. Wir haben die knallharte Chefin, die über alles rüberbügelt. Claudia hat die typischen Managersprüche drauf, wie sowas wird im Kopf entschieden. Für sie sind alle Beamte natürlich faul. Oder sie macht dir einfach mal klar, dass du ja schließlich nicht in der Ich-kann-nicht-oder-ich-will-nicht-Straße wohnst.
Ute, ich sag's mal so, ihre 40-Stunden-Woche, ne, die habe ich am Mittwochnachmittag schon voll. Geld wächst leider nicht am Baum. Das muss man schon auch wert sein. Ne?
Dann kündige ich.
Das ist gar kein Problem. Ja? Können Sie gleich nach unten ins Lager gehen, suchen Sie sich eine schicke Kiste aus, dann packen Sie Ihren ganzen Kladderadatsch da rein und dann haben wir's.
Nee, passen Sie auf, ich ziehe die Kündigung doch zurück.
Und dann würde ich sagen, Ärmel hochkrempeln, Ute, weiter geht's. Umsatz kommt von Einsatz.
Laura hat einen Pferdeschwanz und ist Millennial, denkt, dass ihre Chefin eine Persönlichkeitsstörung hat. Wir haben Emily von der Gen Z und die spricht von Achtsamkeitsmeditation, von biozertifizierten Restaurants, natürlich veganem und Kombucha. Und Hazel ist aus der Generation Alpha, die will auch keine große Familie sein in der Firma. Sie scheißt drauf, wie sie sagt. 5 Charaktere, alle gespielt von Ina. Das Besondere an Ina ist ihr bisheriger Weg. Denn eigentlich hat sie Wirtschaft studiert. Dann ist sie ja Musikerin, hatte mal einen Song mit Adel Tawil, Thümerpell. Und seit 2025 ist sie plötzlich Social Media Star mit über 150.000 Followern bei Instagram. Und diese unglaubliche Zahl ließ mich vermuten, dass sie diese Comedy schon länger machen muss, aber zu meiner Überraschung erzählte sie mir dann, dass sie damit erst 2025 angefangen hat. So habe ich sie also kennengelernt über Instagram, habe seitdem sehr viel Spaß mit ihr. Ihre Filmchen gehören zu meinen liebsten Dingen, die mir bei Instagram immer wieder ganz oben angespült werden. Und ich habe mich natürlich am Anfang gewundert, denn die macht ja sehr, sehr lustige Sachen. Aber wer ist denn diese Peachy on the Gram? Aha, sie ist eine Musikerin. Ich war deshalb extrem gespannt, wer dahinter steckt und war dann erstaunt über ihren Werdegang. Denn sie hat zwischendurch auch mal in Frankreich gelebt, in Spanien oder in der Ukraine. Wir haben uns in Berlin getroffen und ich musste schon lachen, als sie ankam, denn sie hatte einen kleinen Kinderschirm. Und wir reden wirklich von einem Kinderschirm mit Spider-Man-Motiv gegen den Regen draußen. Man hatte sie auch auf der Straße schon darauf angesprochen. Sie meinte dazu nur, als wir die Treppe hochgingen, ich habe einen kleinen Kopf, kein Problem. Und das war der Moment, in dem ich wusste, dieses wird ein richtig schönes Gespräch.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Christian, ich freue mich sehr. Hi.
Oder bonjour oder buenos dias oder all diese ganzen Sprachen, die du gesprochen hast.
Ja.
Auf deinem bunten Weg, den du bisher hinter dir hast. Viele kennen dich natürlich auch als Peachy on the Gram. Eigentlich bist du auch Musikerin. Du hast ein bisschen Wirtschaft studiert. Was heißt ein bisschen? Du hast es zu Ende studiert, oder?
Ja.
Bachelor
und Master. Master auf der London School of Economics.
Renommierteste Wirtschaftsschule.
Ja.
Oder?
Sie ist sehr renommiert und es war auch nicht leicht, darauf zu kommen. Vor allen Dingen, weil meine Bachelor-Uni, die war auch in London, die war nicht so renommiert.
Ja.
Und normalerweise kommst du im Master nur auf eine Elite-Uni, wenn du auch auf einer Elite-Uni Bachelor gemacht hast. Aber ich weiß noch, ich wollte das unbedingt und es gab ein Telefoninterview und da habe ich dann mich so drauf vorbereitet und ich saß in einem Zimmer mit, alles war mit DIN A4 Zetteln gepflastert, die ich mir ausgedruckt hatte, um mich auf jede mögliche Frage perfekt vorzubereiten. Mhm. Und dann habe ich später erfahren von meiner Professorin bei der Masterverleihung quasi, nennt man das so? Nee, wie heißt das?
Ja.
Bei meinem Abschluss auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, das war dein Interview, was uns überzeugt hat. Und da dachte ich, ha.
Das ist so das, was du also auch wirklich richtig bodenfest, handfest gelernt hast auch noch zwischendurch. Ansonsten, du bist als Musikerin unterwegs seit langer Zeit und mittlerweile kennt man dich wirklich bei Social Media als Peachy on the Gram und deine Ausbildung im wirtschaftlichen Bereich war da sehr, sehr hilfreich, denn du hast bei Instagram diese wunderbare Nische gefunden, Thema Arbeitswelt und Generationenkonflikte.
Ja.
So habe ich dich auch entdeckt. Wobei, ich kannte dich natürlich auch schon durch Adel Tawil und euren Song.
Ja, das stimmt.
Tim Appell.
2019. Damals.
Und das warst du auch.
Ja, das
aber das weiß man natürlich erstmal. Wer verbindet Peachy on the Gram nicht mit der Peachy von damals?
Ja, genau.
Das ist lustig. Wie kam das damals dazu, dass du mit Adel zusammen gemacht hast?
Grundsätzlich muss man, glaube ich, da anfangen, dass ich generell Französisch immer ein Faible hatte für Französisch. Ich fand die Sprache toll und hatte auch auf Französisch angefangen, Musik zu machen. Hm. Und hatte dadurch auch sehr viele französische Demos. Und ich habe Adel im Grunde genommen über jemand vom Label kennengelernt. Das war eine Frau, die mal zufällig mitbekommen hat, dass ich auch Französisch spreche. Und ich habe in so einer Session in Berlin, habe ich so einen französischen Rap-Part mal eingebaut, weil ich dachte, der funktioniert da gut. Und den hatte sie gehört und fand das total cool. Und hatte dann die Idee, das mal Adel vorzutragen, das Thema. Und dann haben wir uns getroffen im Studio und das hat gleich alles so gut harmoniert. Mhm. Da waren natürlich auch noch andere im Studio. Ne? Judy, ganz, ganz renommierter, bekannter Hip-Hop-Produzent eigentlich. Okay. Ali Zukowski, der Sohn von Rolf Zukowski. Und das war natürlich so von 0 auf 100 für mich wahnsinnige Exposition gegenüber diesen Schwergewichten aus der Industrie. Aber das war total schön. Und ich habe bis heute zu Adel und zu seinem Team wunderbares Verhältnis. Es war eine tolle Zeit.
Es ist aber auch einer der herzlichsten und der easiesten Menschen, die man sich überhaupt vorstellen kann, oder?
Ja.
Das ist einfach nur ein Herz.
Ja. Ja, er hat auf jeden Fall in meinem Herzen einen ganz festen Platz. Den wird er dafür immer haben. Und wie gesagt, also wenn wir uns sehen, wir freuen uns immer total und wir haben auch die ganze Promo-Phase, die ging ja sehr, sehr lang. Also das Lied war ja extrem erfolgreich im deutschen Radio 2019.
Aber erstmal in der Schweiz, oder? Die Deutschen haben es erstmal nicht so angenommen. Oder habe ich mir das richtig in Erinnerung? Ich habe immer so, meine ich, gelesen, in der Schweiz, da ging es dann irgendwie gleich nach oben.
Ja, ich weiß es gar nicht so genau. Ich weiß, dass es in der Schweiz dann Platin-Status relativ schnell hatte. Aber in Deutschland ging es dann auch irgendwann sehr, sehr schnell hoch. Ne? Und dann gab es wirklich diesen Moment, wo du das Radio angemacht hast und irgendein Sender hat gerade Tim Appell gespielt. Und ich weiß noch, dass ich, als ich das erste Mal meine Stimme und das Lied im Radio gehört habe, was ein Moment war, von dem ich immer geträumt habe, da war ich an der Tankstelle und bin so in Tränen ausgebrochen Und dann bin ich völlig verheult bezahlen gegangen. Und die anderen haben mich angeguckt, die Kunden, so nach dem Motto, oh, die arme Maus. Was ist der denn Schlimmes passiert?
Und hast du aufgeklärt?
Nein,
Ich meine nur, weil ich gerade im Radio gespielt werde. Das wäre auch ein schöner Satz.
Das wäre auch schön, ja. Aber das ist eine der heutzutage sagt man, Core Memories.
Ja, auf jeden Fall. Wo war die Tankstelle?
Die war in Weidmannslust.
Fährst du da ab und zu heute nochmal vorbei?
Selten. Nee, die war im Märkischen Viertel. Ach, okay. Im MV. Ja, da war die.
Ach, alles klar. Okay, ja. Denn ansonsten wären auch die Erinnerungen immer noch, weißt du, verbunden.
Jedes Aber Mal, wenn ich an der Tankstelle vorbeifahre, dann denke ich sofort daran und denke mir, ja, das war einfach ein ganz besonderer Moment für mich.
Hast du Adel jemals schlecht gelaunt erlebt? Hast du jemals erlebt, dass Adel laut geworden ist?
Nein. Adel war auch mir gegenüber immer ein absolut perfekter Gentleman. Mhm. Und ich kann wirklich nur Positives sagen über Adel. Also.
Was für ein interessanter Ausdruck, Ida. Er war ein perfekter Gentleman.
Ja, aber das
dass das heute noch jemand sagt.
Ja, das finde ich,
Gentleman.
Das ist nämlich nicht, so ehrlich müssen wir sein, das ist nicht unbedingt der Standard. Ne? Ich war letztes Wochenende in der Schweiz und kam wieder und dann habe ich eine Frau gesehen, die hatte so offensichtlich gerade eine OP gehabt oder so und hat da mit ihrem Koffer, hat gehumpelt, hat sich abgeschleppt und ganz viele Männer liefen vorbei und keiner hat ihr irgendwie Hilfe angeboten. Ich habe ihr dann Hilfe angeboten und dachte mir, weil ich das selber auch kenne, wenn ich früher mit meinen riesigen Koffern irgendwie Treppen hochbuckeln musste, es bietet keiner mehr Hilfe an. Und das finde ich schade.
Das ist ganz komisch. Aber man erlebt auch anderes.
Ja.
Also ich fahre auch viel Zug und da wird eigentlich sehr viel geholfen und irgendwelche Koffer hochgehoben und so.
Ja.
Also es ist noch nicht ganz verrot, ja, habe ich das Gefühl, diese Gesellschaft.
Ich will auch nicht jetzt die verbitterte Oma sein, aber dieses Wochenende fand ich irgendwie schade. Da dachte ich, aber gut, die Leute sind alle auch gestresst im Stress.
Ja, gut. Auch keine Entschuldigung, aber es sind natürlich Erklärungen zumindest.
Ja.
Ist deine Oma, Opa, sind das Boomer? Oder nee. Die sind noch davor, ne?
Nee, ich glaube, die nennt man die Great Generation, kann
Siehst
das sein?
Du? Und der Name ist mir völlig entgangen. Die Great Generation.
Oder?
Ich weiß es nicht. Also wenn eines weiß, bist du es. Ich rufe mal kurz Ida an.
Ja, das Telefon. Meine Oma ist auf jeden Fall die Generation vor den Boomern. Boomer. Also die als Kinder den Krieg miterlebt haben und ist auch dementsprechend natürlich eine ganz besondere Generation, aber auch eine, die es nicht leicht hatte. Ne? Und die haben im Grunde die Generation X und teilweise die Boomer großgezogen. Und ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen die teilweise Härte, die diese Generation gegen sich selber haben in erster Linie, aber vielleicht auch in den Erwartungen gegenüber anderen.
Es sind ja so wunderbare Themen einfach bei dir, bei Peachy on the Gram auf Instagram oder auf YouTube zum Beispiel, die durch den Blick der verschiedenen Generationen gesehen werden. In dem Fall ist es die Arbeitswelt, das ist ja auch dein Core-Thema. Und dann geht es um das Verhalten bei Meetings, es geht um Verhaltsverhandlungen oder Work-Life-Balance oder Digitalisierung. Wie geht man mit Krankmeldung um? Wie schnell meldet man sich krank? Ja, Gespräche in der Mittagspause, Elterngespräche. Das sind so die Themen, die du bei Instagram bearbeitest. Immer mit deinen 5 Damen, die alle zusammen in einem Büro arbeiten. Wann kam dir generell überhaupt diese Idee, diese Comedy-Nische zu erschließen für dich auch? Und das ging ja dann auch, glaube ich, relativ schnell, oder?
Ja.
Dass es erfolgreich war und die Leute das geklickt und geteilt haben. Was war der Anfang?
Ja, zunächst einmal muss man ja sagen, ich war ja nicht die Lustige davor. Ne? Ich war ja so ein bisschen, mein Instagram hat ja die ganze Zeit nicht funktioniert, als ich noch Musik gemacht habe, weil ich glaube, ich habe immer versucht, mich so perfekt zu inszenieren, aber nicht, weil ich das toll fand, sondern ich glaube aus Unsicherheit, weil ich immer Angst hatte, was denken die Leute? Ja. Oh, schreibt jetzt jemand, oh, du hast da eine Falte oder weiß ich nicht.
Ja klar, das Risiko ist immer da.
Ist immer da und die Leute halten ja auch nicht hinterm Berg, das weiß man ja, mit ihrer Meinung. Und ich habe mir Anfang des Jahres gedacht, nee, ich will das jetzt mal einfach ganz anders angehen. Und es gab einen Satz, den ich mir zum Mantra gemacht habe. Und das ist der Satz, dass ich nicht mehr drauf achte, was Leute darüber denken können.
Okay.
Den Satz ein bisschen vulgärer ausgedrückt, den hatte ich in meinem Kopf.
Okay, wie hieß der vulgär ausgedrückt in deinem Kopf?
Dass ich da einen Fick drauf gebe.
Genau,
so.
Okay.
So. Ich weiß nicht, ob das ARD-tauglich ist, aber...
Aber das ist doch so, sprechen wir
aber
doch heute.
So, aber so...
Und ganz ehrlich, das Wort ist auch schon bei dir bei Instagram aufgetaucht.
Richtig,
in einem dieser Gespräche.
Richtig.
Und ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang, aber ich erinnere mich.
Aber das ist so, ne, das muss ein knackiger Satz sein. Mhm. Und habe mir wirklich gesagt, okay, du machst jetzt mal einfach das, was natürlich aus dir rauskommt. Und ohne, dass du überdenkst oder denkst, wie es ankommen könnte. Und es war auch so ein bisschen, ich wollte auch ein bisschen meine Eltern verarschen, auf Deutsch gesagt, weil die immer, die haben sich immer lustig gemacht über, ich bin ja Millennial,
ja.
Über meine Generation, so nach dem Motto, ja, wir liegen um 12 noch in der Badewanne, wo die schon 5 Stunden Arbeit weggeschafft haben.
Mhm.
Und das war so ein bisschen... wollte ich sie aufs Korn nehmen, ne? Und dadurch fing das dann an, dass ich einfach mal sowas gemacht habe. Und dann haben sich im Laufe der Zeit daraus richtig diese Charaktere ganz natürlich entwickelt. Und die Sache ist dann auch sehr schnell gewachsen.
Ja, also vor 2 Jahren knapp hat das alles angefangen?
Mit den
5 Damen?
Nein.
Ach, sind die schon länger?
Seit ein paar Monaten, das ist...
Ich denke, du hast die seit 2 Jahren schon.
Nein.
Du hast die seit ein paar Monaten.
Ich hatte im Februar diesen Jahres noch 5000 Follower.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch. Das ist unfassbar explodiert. Also, ich hatte. Das erste Generation Reel überhaupt habe ich irgendwie am 30. Januar oder so gepostet, diesen Jahres. Und. Davor war wirklich gar nichts. Also
nein,
da war weder Kommentare noch Interaktion. Und die 5000 Follower, die hatte ich noch aus der Adelzeit. Mhm. Aber ich habe halt jahrelang nur Follower verloren. Das heißt, diese Zahl ist immer weiter geschrumpft.
Ja,
und
also,
dann wusste ich natürlich gar nicht, was los ist, als das langsam losging. Und
ach, das ist ja witzig. Also vorher hast du natürlich deine Musikvideos, hast du dort präsentiert bei YouTube.
Ja.
Auch bei Instagram. Du hast einen YouTube-Kanal auch gehabt, der wahrscheinlich gar nicht so schlecht ging. Da ging es um Beauty-Tipps und Lifehacks.
Das war auf Englisch.
Fürs Aussehen. Ne? Also das hast du schon gehabt. Und da haben sich auch ein paar Leute rumgetrollt schon. Ne?
Genau. Ah. Dieser YouTube-Kanal, das war so 2017, als ich den gemacht habe. Der war halt komplett auf Englisch. Das war auch die Zeit, wo ich noch in London gewohnt habe. Und da war ich aber auch nicht die Lustige, ne? Da war ich, das waren so relativ ästhetisch aufbereitete Videos. Und das ist ja auch ein Thema, was ich total interessant und spannend finde. Make-up.
Ja.
So ehrlich bin ich. Also ich male auch gerne. Für mich ist es wie Malen auf dem Gesicht und sich in was anderes verwandeln, so ein bisschen.
Mhm.
Und das hat auch der ist sehr schnell auch erfolgreich geworden. Aber dann kam Chumapel und dann habe ich das ganze Thema ad acta gelegt. Einfach, weil ich es nicht beides gleichzeitig realisieren konnte.
Mhm.
Und habe mich dann auf Chumapel und die Musik fokussiert.
Und jetzt plötzlich, wirklich erst seit 2025,
ja.
Vorgesetzt dieses Comedy-Format auf Instagram mit über 260.000 FollowerInnen mittlerweile? Oder sind sogar noch mehr?
Nee, wir haben
175.000 in einem Jahr. Das ist schon wirklich steil.
Ja.
Also, ja. Was würde Hazel dazu sagen? Was ist das?
Das W-Behavior.
Das W-Behavior, Bro. Das ist Skibbidi-Dibbidi-Toilet-Shit.
Skibbidi-Toilet ist ja whack.
Also,
das ist ja was Schlechtes.
Skibbidi-Toilet ist whack.
Das ist so.
So, du hörst wirklich ganz genau hin. Und die Generation Z ist ja nun wirklich nicht deine Generation. Du bist ja Millennial. Aber du hörst überall ganz genau hin. Machst du das ganz bewusst, also als Recherche auch, oder ist das sowieso alles bei dir?
Ich
habe mein Leben lang noch nie Skibbidi-Dibbidi-Toilet-Shit gehört. Habe ich noch nicht gehört.
Ja.
Ich finde es so lustig, aber ich habe es noch nie gehört.
Ja. Ich muss sagen, Meintest du die Generation Z oder meintest du Alpha? Weil Hazel ist Alpha.
Hazel ist Alpha.
Die mit der Skibidi Toilet,
das ist Alpha. Du hast völlig recht, das sind natürlich Generation Alpha. Richtig.
Also, ja, das überschneidet sich.
Aber über Z werden wir gleich noch sprechen, weil Z ist die Generation, über die alle im Internet... Ja, über die kann man eigentlich... Man kann so wahnsinnig viel den Kopf schütteln. Und zwar aus der Sicht von allen anderen Generationen. Ja. Über Z kann man ganz viel den Kopf schütteln.
Ja, okay. Da würde meine Mutter dir jetzt komplett auch zustimmen.
Ja, wie siehst denn du die Generation Z?
Ich persönlich muss wirklich sagen, ich habe irgendwie eine neutrale Sicht auf die Generation. Ich urteile nicht. Ja. Und das mache ich auch wirklich nicht.
Geht das eigentlich? Also so gar nicht zu urteilen.
Also
zum Beispiel bei diesem Thema Krankmeldung. Wenn anders, man so ganz, ja.
Anders gesagt, ich urteile relativ gleich über alle. Also ich sehe ganz klar auch die Engpässe bei Z und die Challenges. Ich sehe sie aber auch bei den Boomern. Ehrlicherweise, ich bin ja Millennial, da fällt es mir schwerer, so das ganz kritische Auge zu haben, weil ich finde uns eigentlich eine super Mischung. Wir sind entspannt drauf. Wir haben eine gute Balance.
Das merkt man auch deinen Figuren an. Denn über Laura, die ist ja der Millennial im Betrieb da, über Laura gibt es die wenigsten krassen Sachen.
Das stimmt, ja.
Eigentlich, weißt du, also Laura,
das hat einen Grund.
Laura ist ja die Vernünftige, die kommentiert dann einfach mal ein bisschen zum Außen. Was soll das hier? Was macht ihr denn hier alle?
Ja.
Also die ist immer so ganz ruhig. Unsere Chefin hat eine Persönlichkeitsstörung.
Ja.
Weißt du, das ist Laura. Ja. Also richtig viel kann man über die gar nicht sagen. Bis auf ein bisschen krank melden, wird da auch ein bisschen lockerer gesehen schon, ne?
Ja, aber Laura...
Und Netflix bei der Arbeit ist auch möglich.
Ist, bei Millennials. Ist auf jeden Fall
bei deiner möglich.
Laura. Aber ich finde auch die Millennials... Die sind auch, ne, also haben ihre ganz besonderen Charakteristiken, ne? Weil die sind so ein komischer Hybrid irgendwie. Die haben schon noch, glaube ich, mehr so eine Arbeitsmoral dran an der Generation X so ein bisschen. Mhm. Aber auf der anderen Seite haben die auch dieses Thema Self-Care trotzdem auf dem Schirm. Meine eigene seelische und körperliche Gesundheit ist halt auch wichtig. Und haben ganz viel, glaube ich, Drang, auch sich selbstständig zu machen. Krypto-Business, ne? Nein, aber... Und wechseln glaube ich, auch öfter mal den Job, weil sie nicht so ganz das fühlen. Also sind so eine Mischung.
Das sind die zwischen 30 und 44 heute.
Genau.
Ne, diese Generation. Und jetzt musstest du dich... Ich meine, gut, du hast dich damit beschäftigt, auch im Rahmen deines Studiums. Aber musstest du dich doch nochmal reinarbeiten? Ich verliere komplett den Überblick, welche Generation wie genau heißt und wie alt die sind, von welchem Jahrgang bis zu welchem Jahrgang geht es. Das ist für mich ein kompletter Wust. Ich habe ihn auch ein bisschen auseinandergedröselt jetzt als Vorbereitung für unser Gespräch. Aber eigentlich ist es ein kompletter Wust für mich. Mein Baboomer, das kann man noch gerade ein bisschen... Die kann man noch ganz gut erkennen.
Also für mich
nie.
Für mich nicht. Ich habe mir die Jahreszahlen angeguckt, aber ich habe auch meine Bachelorarbeit über das Thema Motivational Differences between Generation X and Y, also Generation Y sind die Millennials, geschrieben. Ja. Das heißt, das Thema war auch für mich immer schon interessant und deshalb habe ich das nicht so jetzt gehabt, dass ich mich da so reinfuchsen muss. Ich wollte auch deine Frage von vorhin noch beantworten, die habe ich nämlich schon wieder vergessen und hatte auf
was anderes. Und ich vermutlich auch.
Du hattest mich gefragt, ob ich inwieweit ich Recherchearbeit mache.
Um diese ganzen Eigenarten auch einfach für dich so herauszubekommen und dann zu verwursteln.
Und ich mache wirklich null Recherchearbeit. Ich habe fairerweise bei der Generation Alpha, der ganz, ganz jungen Generation, habe ich ein bisschen, musste ich das Wording ein bisschen ChatGPT quälen und ein paar Sachen mir angucken. Weil da bin ich dann auch nicht, also ich bin da nicht exponiert genug. Aber die anderen Sachen, ich beobachte sehr viel, aber nicht mit Absicht, sondern ich glaube, dass das kommt, das ist einfach was ich mache.
Ja.
Und ich beobachte, glaube ich, vielleicht auch so Feinheiten, die nicht jedem auffallen und die ich aber dann sehe und lustig finde. Und
wie zum Beispiel, was könnte das sein?
Ja, wenn wir jetzt vom Boomer anfangen, das sind so Geschichten, die ich dann von meinen Eltern höre. Zum Beispiel, mein Vater hat sein, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen darf, aber sein im Grunde genommen den Job dann, ist in Rente gegangen und es wurde kein Nachfolger bestimmt. Und dann hat er sich selber daran gesetzt und hat den Nachfolger selber gesucht und den ausgebildet und so. Ich als Millennial sag mir, das ist doch nicht mein Problem. Also Entschuldigung, ja. Aber so dieses, ja, diese Attitüde, dieses wir wollen es ordentlich machen, mhm. Und dann gleichzeitig, ich habe alle, eigentlich ganz, ganz viele, ich würde sagen 85-90% der Beispiele und der Attitüden, die ich so zeige bei den Charakteren, sind Sachen aus dem echten Leben, die ich so gesehen habe, so gehört habe als Stories von anderen. Und ich glaube, das ist auch einer der Faktoren, warum es gut ankommt, weil es wirklich authentische Erlebnisse sind, die ich dann wie Puzzleteile halt für mich dann neu zusammensetze.
Ja, klar, weil die Boomer, die fühlen noch eine Verantwortung.
Die fühlen noch eine
Verantwortung fürs große Ganze. So,
absolut,
ne?
Absolut. Da wird nichts hingeschissen. Ja, ist toll, aber ist für sie, ich finde es immer für sie so ein bisschen schade, weil natürlich der Fokus dann sehr auf dem größeren Wohl liegt und wenig auf ihnen selber, auf ihrer mentalen Gesundheit und dem allen.
Weil sie auch damals das nicht konnten, weil es damals nicht die Möglichkeiten gab und es war auch gesellschaftlich nicht gefragt. Und
nee.
Also das ist ganz schwer. Ja, also das sind schon mal die Boomer, es ist ja Ute, deine Sechsin.
Die Ute
Brüggenmeier, die hat ja auch einen Nachnamen sogar.
Die haben alle einen Nachnamen.
Die haben alle auch einen Namen. Sie war Laura, weiß ich es nicht. Also bei der,
ja, das ist mit Absicht.
Ja. Laura, ach, bei Laura?
Laura ist ein Charakter, der sich auch noch entpuppen wird. Ne?
Ja.
Laura ist nämlich Halbfranzösin. Laura Beaumont.
Okay, Laura, das Millennial, man erkennt sie an dem Pferdeschwanz.
Genau.
Mhm. Das ist Laura, genau, die auch mal Netflix schaut bei der Arbeit und auch gerne im Urlaub ist. Und gerne auch an den nächsten Urlaub.
Gerne denkt. Auch mal ein Sabbatical einplant, auf jeden Fall.
Okay, also das ist Laura, die kein Name. Dann haben wir die also mir die meiste Freude macht, das ist Claudia Stahl.
Claudia Stahl.
Das ist die Chefin, mhm. Die ist Generation X.
Richtig.
Die ist effektiv. Die ist die knallharte, stahlhart halt eben, ne?
Ja, absolut.
Wieder ein Deal eingetütet, ne? Schnuffelmann und Söhne, die sind auf jeden Fall dieses Quartal nicht mehr liquide, kann ich Ihnen sagen. Wie kann ich Ihnen helfen?
Ja, ich wollte fragen, ob Sie den Bilanzbericht...
Da kann ich Sie gleich unterbrechen, den habe ich heute Morgen schon dem Vorstand präsentiert. Kleines Ad-Hoc-Meeting, wie man so schön sagt. Lief auch ohne Sie ganz gut. Naja, dann habe ich noch heute Morgen 36 neue Kunden akquiriert und alle Burnout-Bernd habe ich rausgeschmissen. Hat geheult, der Lappen.
Wen kennst du als großes Vorbild für Claudia, die Chefin?
Ja, also Claudia, da gibt's wirklich, Claudia ist einer Person nachempfunden und das ist meine Mutter. Das ist Claudia Stahl, ist meine Mutter. Echt? Meine Mutter heißt sogar Claudia und das ist kein Zufall.
Also
meine Mutter war sehr, sehr hohe Managerin in der Automobilindustrie und ich muss sagen, meine Mutter, im Gegensatz zu Claudia Stahl, meine Mutter war schon immer sehr fair. Aber diese Härte, diese Konsequenz, okay. Absolute Konsequenz, mit der die durchgewalzt ist, die hatte auch, das habe ich in einem Reel auch, viele der Sprüche sind von meiner Mutter.
Ah, das ist nicht wahr.
Doch, doch. Die Leute sagen immer, ja, das erinnert an Stromberg. Ich habe aber Stromberg nie gesehen in meinem Leben. Das sind Sprüche meiner Mutter. Und das sind Sprüche, die existieren in den hohen Management-Etagen so, ne? Die Renner-Penner-Liste beim Vertriebsteam.
Ja.
Meine Mutter wurde auch als, wie heißt das, Eisen? Wie hieß das nochmal? Eisenschwein? Das ist so eine Kategorie Manager,
okay,
die du auch in die schwierigen Bereiche reinsetzen kannst und die da durchwalzen und für Ordnung sorgen. So, das ist meine Mutter. War aber am Wochenende, war meine Mutter immer Hausfrau, hat sich gekümmert um alles und so gewaschen und gekocht und gebacken. Aber unter der Woche halt Managerin. Und ich bin ja nicht so, ne? Ich habe das aber immer sehr aufgesogen, habe immer die Stories gehört. Und ja, Das ist ihr natürlich auch nicht verborgen geblieben, dass dieser Charakter ihr im Grunde ihr nachempfunden ist. Und da sagt sie immer, sie möchte auch Kommission haben.
Okay, ja, aber okay, jetzt würde ich gerne wissen, für welche Sprüche sie Kommission haben möchte. Sicherlich nicht für die Sache mit dem Typen, der dann im Rollstuhl sitzt und sagt, ey, wir haben doch extra so eine tolle Rampe dahin gezimmert.
Das stimmt.
Was weiß ich, ey, Rollstuhlfahrer müsste man sein und so. Das ist natürlich total übertrieben.
Oh, der, aber der, ja, ist hart. Der ist hart, der kam von meinem Vater.
Okay.
Mein Vater, und zwar noch härter. Er ist leider nicht mehr unter uns, aber er war bulgarischer Musiker. Und er hatte auch, das war eine Zeit auch, da war politische Korrektheit noch kein Thema. Da hat er so Sprüche rausgehauen, wenn er keinen Parkplatz gefunden hat und so. Rollstuhlfahrer müsste man sein.
Okay, ich wollte gerade sagen, und du hast dir die ganzen Sprüche noch gemerkt. Aber gut, bei Parkplatz
sind halt,
zurück,
das sind alles diese Puzzleteile. Das sind halt alles Sachen, die irgendwie existieren in der Gesellschaft. Und je älter die Menschen werden, desto weniger ist ja auch die politische Korrektheit so da, wenn man jetzt, wenn man einen jungen Mensch hat, dem würde das nicht einfallen, so ein Statement. Sicherlich auch nicht im normalen, also normal, aber jetzt Millennial auch nicht und einem Gen Xer vielleicht auch nicht, aber mein Vater war auch Boomer. Der war sehr...
Aber ein cooler Musiker halt auch. Also Musiker sind ja generell cool.
War auf jeden Fall der einzige Musiker weit und breit in meiner Familie. Mhm. Also in meiner Familie haben alle einen ordentlichen Job. Da bin ich immer ein bisschen rausgefallen in meinem diversen. Also ich habe ja mein Bachelor gemacht, mein Master gemacht. Bis dahin war auch alles in Ordnung, aber dann bin ich ja so ein bisschen vom Weg abgekommen.
Und hast viel Musik gemacht.
Hab Musik gemacht und da mussten sie dann durch.
Aber so Sprüche natürlich wie irgendwie, sowas wird im Kopf entschieden, das ist von deiner Mutter.
Das ist ihr Spruch, das ist ihr Mantra. Das ist ihr Mantra. Gibt's nicht, also geht nicht, gibt's nicht, ne?
Ja. Ja.
Und das ist natürlich auch, für mich war das auch irgendwo sehr inspirierend. Also na klar bringt es irgendwo eine Härte mit, auch gegen sich selber. Mhm. Aber auf der anderen Seite kommst du auch ins Machen mit so einer Einstellung. Ne?
Das stimmt. Gefährlich wird es ja wirklich, wenn man sich selber gegenüber so hart ist und das dann aber auch von den anderen verlangt.
Ja.
Ne? Das ist ja, da schießt man manchmal übers Ziel hinaus,
ja.
Oder?
Absolut, aber...
Hat sich was geändert bei deiner Mutter, nachdem sie einige deiner Instagram-Reels gesehen hat und sich dann auch natürlich auch wiedererkannt hat mit ihren Sprüchen? Ist sie seitdem weicher geworden?
Ach, meine Mutter ist generell weicher geworden. Sie hat ja jetzt auch Enkelkinder. Da verweichlichen die Menschen ja total. Wenn sie dann Enkelkinder haben, dann sind sie auf einmal die Soft-Version von sich selber. Aber also man darf das nicht falsch verstehen. Ne? Meine Mutter war trotzdem auch im Business sehr, sehr fair. Claudia Stahl ist natürlich eine Übertreibung, die auch von anderen, die ist halt ein Typus, den ich da gebaut habe. Und also dieses Unethische, was sie auch manchmal an den Tag legt, das hatte meine Mutter nicht. Ne? Aber natürlich so diese Konsequenz und auch eine gewisse Härte, vor allen Dingen gegen sich selber, ne? Die würde sich mit 43 Grad Fieber zur Arbeit schleppen. Und wir wissen, bei 43 ist schon schwierig, ne?
Ja.
Liegt man eigentlich schon, guckt man sich das Gras von unten an.
Ja,
aber
bei 42 ist, glaube ich, Schluss schon.
Richtig, ja.
Außer die Boomer, die können bei 43
Boomer,
noch
die
weitermachen.
Die können noch bei 44, 45 Grad.
Ja. Ist dir das aufgefallen, schon als Kind, als Jugendliche damals, diese Härte auch von dieser erfolgreichen Geschäftsfrau, diese Härte, die dann auch natürlich rübergeschwappt ist, ein bisschen in den Feierabend?
Also mir gegenüber, ich habe diese Härte jetzt, also sie war immer eine sehr liebevolle Mutter zu mir, ne, die auch gesagt hat, dass sie mich lieb hat und mich geknuddelt hat und so weiter. Das heißt, aber ich habe in den Erzählungen und ja, vielleicht auch generell, es ist halt schwierig, wenn du an dich selber auch diese Ansprüche hast. Diese Ansprüche an dein Verhalten, an dein Tun.
Mhm.
Natürlich wirst du die auch zum gewissen Teil auch auf deine Umwelt übertragen, glaube ich. Aber sie war schon als Mutter ganz anders. Also das war nicht vergleichbar. Deswegen.
Sie hatte halt Facetten. Sie war halt sehr facettenreich.
Sie war facettenreich.
In alle Richtungen.
Und sie hat, man muss ja auch sagen, sie musste auch diese Härte entwickeln im Business, weil gerade Automobilindustrie, da ist, je höher man kommt, da sind nur noch Männer, da werden auch ein bisschen nach anderen Regeln gespielt.
Ja.
Da wird gerade früher, ne, ich glaube schon, dass eine Frau da teilweise auch ihre Schwierigkeiten hat, überhaupt so richtig ernst genommen zu werden als Equal Player, sage ich mal. Und da muss man schon auch zeigen, dass man absolut mit dabei ist und die Spielregeln kennt und die auch umsetzen kann.
Ja, ja, das ist das harte Business. Du drückst dich ja nun vor dieser Tätigkeit.
Ich drück mich davor, genau.
Weißt du, du schwänzt ja sozusagen
ja.
Diese erlernte Tätigkeit.
Ich könnte es auch nicht. Also ja. Das ist...
Naja, musst du ja auch nicht. Es gibt ja in der Wirtschaft auch noch andere Jobs.
Es gibt also noch andere Jobs. Aber ich finde es auch, es ist ja schade, dass es so ist. Aber ich höre das von vielen, dass es, je höher man kommt im Angestelltenverhältnis, in den Managementpositionen, da ist halt sehr viel so diese Ellbogenkultur.
Mhm.
Und da musst du extrem viel leisten. Du musst immer gucken, wer an deinem Stuhl sägt. Du kommst ohne eine Claudia Stahl-Mentalität, kommst du gar nicht weit.
Nicht weit.
Und das ist der Punkt.
Ja. Und dann darf auch mal ordentlich auf Firmenkosten die Dachrinne verzinkt werden.
Das sowieso. Das
Spruch,
ist ja auch
Spruch von deiner Mutter?
Nein. Nee, das Dachrinne verzinken hat sie nicht gesagt. Aber meine Mutter, die mag auch ein Gläschen Wein. Und so generell fällt mir das sehr stark auf bei Generation X und den Boomern, dass die nicht abgeneigt sind. Das ist für die Lebenskultur. Ich rede jetzt nicht von einem Alkoholismus-Thema, ja, das ist nochmal eine andere. Aber so dieses gesitteten Gläschen Wein und so, ich persönlich, ich finde da gar nichts dran. Ne? Ich trinke gar keinen Alkohol.
Mhm.
Nicht aus Überzeugung, sondern mir schmeckt das gar nicht. Ich verstehe das Konzept gar nicht.
Ich witzigerweise auch nicht. Ich
ja?
habe noch nie getrunken.
Oh.
Kein Tropfen. Also ich verstehe es nicht. Ich mag es halt auch nicht.
Ich auch nicht.
Guck mal.
Oder können wir mal zusammen richtig... richtig harten, stilles Wasser trinken.
Ja, stilles Wasser, ganz gut. Ich habe dir jetzt so ein leicht sprudeliges habe ich dir jetzt mitgebracht. Das ist ja schon zu viel für dich. Oder wie geht es mit dem Sprudel? Geht das so halbwegs?
Das geht.
Ich hatte ja gesagt, versuch das mal. Das ist ein ganz leichter Sprudel.
Das ist auf jeden Fall in Ordnung.
Okay, der geht. Dann haben wir jetzt die Generation X, haben wir jetzt ausreichend besprochen. Also macht große Freude, die Chefin Millennial bist du selber, das ist Laura. Über Hazel haben wir auch gesprochen, Generation Alpha. Voll Heiki de Lulu. Hast du das von ChatGPT dir ausspucken lassen? Was bedeutet genau verrückt oder was bedeutet voll Heiki de Lulu?
Also...
Das ist lustig, wie gerade die Kopf jetzt Kopfschutz
so hebst. Ja, jetzt geht's ins Eingemachte. Jetzt bin ich aber bereit.
Jetzt wird das Kind gerade ein bisschen gehoben. Also
so
pass mal auf, Freundchen.
Also jetzt werden wir mal hier das Wörterbuch auspacken. Es gibt High-Key und Low-Key.
Ja.
Und High-Key ist so sehr offensichtlich.
Mhm.
In your face.
Ja.
Und dann gibt's Low-Key, was so ein bisschen auf eine elegante, subtile Art und Weise.
Genau, ganz bodenständig, so
nach dem Motto,
dezent, subtil. So.
Weiß ich nicht, er hat sich low-key einen neuen Style zugelegt. Das ist dann, wenn es nicht so offensichtlich ist.
Ja.
Und Delusional, kommt ja von Delusional, gibt es auch ganz viel so auf Social Media, ne? Wenn du so ein bisschen Illusionen hast im Grunde. Und ich glaube, das kommt gerade so aus diesen Beziehungs-TikToks, wenn jemand denkt, ach komm, der hat schon dreimal das Date abgesagt und schreibt immer erst 2 Tage später zurück. Aber das macht er, weil er mich so sehr mag. Das wäre dann das klassische Delulu.
Delulu.
Ich sag das auch nicht, ne? Aber das ist
mir schon klar. Du bist ja auch kein Generation Alpha.
Ich bin kein
Generation
Alpha.
Das ist ja Generation Alpha-Talk hier, Heiki Delulu. Heiki Cringe, klar, gibt's noch, logisch,
Cringe.
Weil Heiki Cringe, das kennen wir alle.
Das ist dann schon wirklich Low-Key Cringe, geht ja noch.
Ja,
aber
das geht sogar
noch. Low-Key Cringe ist Cringe auf eine peinlich, noch auf eine einigermaßen elegante Art, aber Heiki Cringe wäre dann schon sehr unangenehm, ja.
Und wie ist das eigentlich, wenn man jetzt also deep in Klarna Schulden ist?
Ja.
Ist das Low-Key Cringe, ist das Heiki Cringe oder ist das gar nicht Cringe für Generation Alpha? Wie sehen die das, deep in Klarna Schulden zu sein?
Deep in Klarna Schulden ist völlig in Ordnung. Das ist ein Lifestyle-Attribut. Also das ist halt so genial. Gott sei Dank gab es das früher noch nicht, dass du einfach immer auf den 30 Tagen erst bezahlen klicken kannst, weil weiß nicht, wie viel Schulden ich angehäuft hätte.
Mhm.
Da war nämlich auch nicht so viel Gehirnmasse vorhanden, als ich 16, 17 war.
Ach echt?
Ich habe von meinen Großeltern damals immer zum Zeugnis so ein bisschen Geld bekommen. Und dann war ich 18 Und dann habe ich das alles ausgegeben. Das sollte ich nicht erzählen, das ist so peinlich. Aber
na, das sind doch so, die schönsten Geschichten.
Für so Klamotten, so eine Jimmy Choo Kollektion. Und das waren so auch High Heels, da konnte ich gar nicht drauf laufen. Und da sage ich, da habe ich so beschlossen, mein Kind oder meine Kinder mit 18 kriegen die noch nichts. Da ist das Gehirn noch nicht irgendwie, das bringt noch nichts.
Ja, wir alle haben, ich glaube selbst wir Jungs, haben Klamotten gekauft oder Schuhe gekauft, die wir unbedingt haben wollten, die aber eigentlich zu klein waren, die nicht bequem waren und die dann im Schrank natürlich geendet sind. Ja, wir haben es alle
gemacht. Das erste Mal so Geld hatte, ne? Ich meine, ich habe auch gearbeitet, ich habe auch schon einige Jobs in der Schulzeit gehabt, ne? Ich war Kassiererin, das war so mein Ding. Kassiererin bei Kaufland, Kassiererin bei Edeka. Bin ich einige Filialen durchlaufen.
Ja.
Das war auch was, da kann man ein Buch schreiben, wenn man Kassiererin war, eigentlich. Weil du so.
Ja. Menschen pur.
Menschen pur.
Da siehst du alles.
Menschen pur. Und ich bin ja auch jemand, der dann sich genau anguckt. Ich gucke mir dann an, was sie aufs Band legen. Und dann gucke ich mir den Menschen an, dann gucke ich, match das. Das sind ja so die Dinge, die in meinem Kopf dann so passieren.
Helga, was kosten die Kondome? Mhm. War doch früher da ein Werbespot. Eine Kassiererin zur anderen. Ich glaube, Hella von Sinn hat in diesem Werbespot mitgespielt. Und das hat damals so ein bisschen für Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht mal, wofür es Werbung war. Du siehst, hat nicht funktioniert. Aber er, Ingolf Lück, weiß ich, ob du ihn noch kennst.
Ja.
Schauspieler, Comedy. Mensch, der stand, glaube ich, an der Kasse und hat Kondome gekauft.
Aha.
Und ich meine, es war Hella von Sinn an der Kasse. Und sie dann, Helga, was kosten die Kondome? Und er nur brumm, rot angelaufen.
Oh, das kann ich, daran kann ich mich nicht erinnern. Aber die Combo kenne ich auf jeden Fall. Das war so, wie hieß das, Wochenshow?
Aus der Wochenshow war aus das, der Wochenshow, genau. Also er war, es war nicht aus der Wochenshow, es war ein Werbespot für irgendwas. Aber Ingolf war in der Wochenshow damals mit Anke Engelke und Bastian Pastewka. Und so zusammen waren die damals ein Team, ne? Ach so, das ist lustig. Okay, ja, reden wir nochmal abschließend hier über die Generation Z. Gerade weil der Arbeitsbereich dein absolutes Kerngebiet ist, du hast dazu viel studiert und philosophiert und deine Bachelorarbeit, Masterarbeit geschrieben. Masterarbeit?
Nee, sogar? Masterarbeit
nicht. Das war die Bachelorarbeit.
Bachelorarbeit.
Worüber hast du die Masterarbeit geschrieben?
Das Thema hieß Perceived Organizational Cruelty.
Perceived Organizational Perceived Cruelty.
POC, Perceived Organizational Cruelty. Fand ich ein ganz spannendes Thema. Das ist so eins dieser dunklen Themen der Organisationspsychologie, wo es darum geht, warum personifizieren Menschen ihr Unternehmen? Weil das ist nicht immer so, aber es gibt Fälle, da...
Wie zum Beispiel? Wo ist es personifiziert?
Personifiziert zum Beispiel im Negativen, dass was passiert ist, was so schlimm war, dass du alles mit dem Unternehmen, egal was es ist, mit was Negativem verbindest. Dass du, wenn du, das Unternehmen ist vielleicht in, weiß ich nicht, in Potsdam und wenn du schon das Ortsschild siehst, dann kriegst du schon Beklemmungen und bist dann natürlich auch, warum das wichtig ist für die Unternehmenspsychologie, weil diese Menschen, die so ein schlechtes Gefühl haben, dann teilweise auch versuchen, Rache zu verüben. Solche Themen. Also das gibt es aber auch im Positiven.
Ich habe aber immer noch nicht ganz verstanden, was es heißt zu personalisieren.
Personalisieren heißt, dass du ein abstraktes Konstrukt wie ein Unternehmen,
ja,
dem persönliche Eigenschaften zuschreibst.
Als Chef aus der Chefetage oder als Angestellter?
Als Angestellter.
Okay, verstehe.
Als Angestellter.
Ja.
Also du arbeitest bei der Alpha Solutions und du siehst alles, was damit zu tun hat, du setzt dir wie eine Brille auf, eine emotionale, und siehst alles negativ. Du, okay, du schreibst dem persönliche Eigenschaften zu, obwohl es eigentlich ein
okay,
das ist ja abstrakt, eine Firma ist abstrakt.
Ja.
Also du sagst nicht, ich habe was gegen die Person oder die.
Mhm. Also das Gegenteil von Corporate Identity eigentlich.
Nicht unbedingt Identifikation, sondern es ist die Emotion, die das hervorruft. Es gibt es auch im Positiven. Ne? Es gibt, und ich habe darüber Recherche betrieben und qualitative Studien im Rahmen meiner Masterarbeit, dass es auch, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter in einer sehr schweren Situation war persönlich und jemand vom Unternehmen, typischerweise der Chef, hat sich sehr einsichtig gezeigt und gesagt, ich helfe dir etc., dass man dann auch so eine komplett positive Brille und positive Gefühle dem Unternehmen gegenüber haben kann und das Unternehmen auch wieder mit persönlichen Eigenschaften konnotiert, die
okay, Das war die Masterarbeit. Aber in der Bachelorarbeit, da ging es um das Arbeitsumfeld, natürlich auch Generation Y, Generation X. Nee, Z, Z?
Ja.
Sagst du Z oder Z? Generation Z, wie sagt man bei
Generation
uns?
Generation Z. Warte, jetzt was sagst du?
Die Amerikaner sagen immer Z.
Gen Z.
Ah, Gen Z, ne? Gen Z ist ja Abkürzung, genau. Ja. Und so. Also, die sind auf jeden Fall, muss man sagen, für die moderne Arbeitswelt durchaus eine Herausforderung. Also die fordern extrem viel, die stellen sich in den Vordergrund, nicht das Unternehmen.
Ja.
Die verlangen, 2 Stunden Mittagspause machen zu müssen, weil es muss ja jemand mit dem Hund gehen. Und es ist aber nicht, dass sie das jetzt als vielleicht ein Entgegenkommen betrachten würden, wenn das möglich ist, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist ein altes Beispiel aus dem echten Umfeld, also es ist jetzt nichts Ausgedachtes oder Übertriebenes. Herrlicher Satz ja auch bei dir. Ja, also ich selber ins Büro kommen wird schwierig sein, weil ich mich zu Hause einfach wohler fühle.
Ja, ja.
Also gibt's auch in echt, ne?
Natürlich, das also, sind ja auch bei mir
echte Beispiele.
Wie gesagt, sehr, sehr oft echte Beispiele.
Ja, Bewerbung hat Mama geschrieben sogar.
Ja.
Auch, und zu, auch,
ja, ja.
Auch alles mögliche so. Ja, diese Ich-Gesellschaft, das ist schon, ne, diese ganzen eigenen Ich-AGs und so, das ist schon für eine Firma, und du betrachtest das Ganze ja auch durchaus mal aus der Sicht einer Firma als Wirtschaftsexpertin, das ist schon nicht einfach. Das ist eine echt große Herausforderung, oder? Wie schaust du auf diese Forderungen, mit denen man echt nur schwer arbeiten kann? Man muss sich ja komplett umstrukturieren. Zu Recht?
Zu Recht als Frage?
Zu Recht als Frage, ja. Also müssen sich die Firmen dem einfach auch anpassen, weil es ist halt so.
Was heißt zu Recht? Ich glaube, die gesellschaftliche Entwicklung und dieser Trend, wer sich als Firma versucht, dagegen zu wehren, so richtig, das wird nicht funktionieren, weil das ist so
mehr, ne?
Drin, dass die Generation Z, da muss man halt auch sich mit der Frage befassen, wer hat die aufgezogen, ne? Und das sind ja im Grunde die Generation X.
Mhm.
So, die wollten es halt auch anders machen. Die haben schon in ihrer Erziehung sicherlich auch, um es besser zu machen vom Gefühl her als ihre Eltern, einfach denen mehr Mitspracherecht gegeben, mehr das Wohlergehen der Kinder in Fokus gestellt. Und dann muss man sich natürlich auch irgendwo nicht wundern, wenn die Kinder oder diese Menschen mit diesem Selbstverständnis ins Leben gehen und auch in die Arbeitswelt eintreten. Das ist schon mal ein Aspekt. Und was die Unternehmen angeht, ich glaube, die haben keine andere Chance, als sich darauf einzustellen und irgendwie zu versuchen, effiziente Methoden zu finden, die das vereinen, die irgendwie die Flexibilität der Generation Z geben und die bestmöglichen Umstände zu schaffen, dass die leisten können. Weil ich glaube nicht, die sind ja nicht jetzt... weniger intelligent oder weniger ambitioniert unbedingt. Die haben ja auch teilweise, das ist so mein Gefühl, dass die schon auch viel wollen. Die wollen viel verdienen, die wollen CEO Boss Babe werden.
Boss Babe.
Und so.
Ja.
Also die haben schon auch teilweise, glaube ich, viel Drive. Und man muss als Unternehmen, ich glaube, man hat keine andere Chance, also man braucht das gar nicht jetzt werten, weil das führt einen nicht weiter, als irgendwie darauf einzugehen, glaube ich.
Die Ziele sind eigentlich die gleichen wie früher auch, oder? Diese ehrgeizigen Ziele, die gibt es auch heute noch. Aber die Bereitschaft natürlich, dafür was zu tun, wenn wir das jetzt mit den Boomern oder X vergleichen,
die
waren einfach bereit, knallhart auch wirklich alles zu tun, zu arbeiten.
Und zu opfern.
Und zu
ihre
opfern,
eigene
vor allem
Gesundheit.
Auch für diese Ziele. Die Ziele sind die gleichen, aber man möchte sie einfach ein bisschen entspannter erreichen.
Ja.
Was würdest du sagen, ist der wertvollste Beitrag, den die Gen Z zur Gesellschaft leistet. Was ist der wertvollste Beitrag? Schwierige Frage,
oder? Der wertvollste Beitrag.
Ja, weil wir wollen ja nicht über die nur herziehen. Weil man kann natürlich wirklich sagen, ey, wenn du was haben willst, dann tu irgendwas dafür. Oder denk ein bisschen mehr an die Gesellschaft und nicht immer nur an dein eigenes persönliches Wohl. Aber es gibt viele Pros, es gibt viele Kontras. Dafür leben sie gesünder, sie achten viel mehr auf sich, auf ihre Gesundheit und so weiter und so fort. Auch gute Sachen, ne, sind das.
Also die Generation Z ist ja eine Generation, die auch sehr viel, würde ich sagen, gekämpft hat für ihre Themen, für Nachhaltigkeit, für Inklusion etc. Und das ist ja auch eine Generation, für die das sehr emotionale Themen sind, die ihnen wirklich wichtig sind und am Herzen liegen. Und die Generation Z hat damit natürlich auch in der Gesellschaft, glaube ich, einiges Gutes auch angestoßen. Also Entwicklungen hin zu Zuständen, die besser sind als vorher. Ja. Weil in der Tat, ne, politische Korrektheit zum Beispiel hat sicherlich auch, kann man vielschichtig sehen, aber es ist auch schön, ganz klar, dass wir weniger diskriminieren, dass Menschen mit Behinderung, jegliche Menschen, die irgendwie rausfallen aus der Norm, dass die mehr Gehör finden, dass die ein schöneres Leben haben können, weniger ausgeschlossen sind. Das haben wir der Generation Z auch viel zu verdanken.
Es wäre trotzdem von Vorteil, wahrscheinlich, wenn die Generationen es schaffen, praktisch mehr miteinander zusammenzuarbeiten, ja, und sich nicht so gegenseitig immer zerfleischen. Denn das ist ein bisschen unser Problem, oder? Die Generationen gehen so alle aufeinander los.
Ja.
Versuchen auch Schuldzuweisungen natürlich zu verteilen. Wie könnte das denn ganz konkret aussehen? Also, dass Generationen mehr zusammenarbeiten, anstatt gegeneinander ausgespielt zu werden. Was wäre da ein guter Ansatz? Und das ist ja nun dein Thema eigentlich.
Das,
ne,
ist mein Thema.
Generationen, die aufeinander prallen.
Das ist natürlich also eine schwierige Frage, ne?
Ja.
Das ist schon eine Challenge. Ich persönlich, das ist halt auch einer meiner Ziele auf meinem Kanal, dass ich eigentlich die Generation verbinden möchte mehr.
Ja.
So diesen Ansatz, dass man sagt, wir haben alle irgendwie auch einen an der Waffel. Jeder für sich, jeder was anderes. Aber wir können auch alle im Team halt was schaffen.
Und jeder kann irgendwas auch beitragen.
Jeder kann
natürlich
halt was Unterschiedliches beitragen. Und das ist ja immer so, wenn man ein Team hat mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten und Werten,
mhm,
wenn man das schafft, zusammenzuarbeiten, dann kommt oft noch was Besseres, was Kreativeres bei raus.
Ja.
Und ich habe keine konkrete, perfekte Lösung für die gesamte Gesellschaft, aber ich fänd's super, wenn wir alle mehr Verständnis hätten. Und das ja, gilt, glaube ich, für die Jungen sowie für die Alten, weil ich sehe das auch unter meinen Videos nicht so, aber habe das im Internet auch schon gesehen, dass die sich zerfleischen, und das ist so schade, weil das muss gar nicht sein.
Ja klar, man sucht nicht die Gemeinsamkeiten, was uns heute helfen würde in der Gesellschaft, mehr nach den Gemeinsamkeiten zu schauen als die Dinge, die uns trennen. Es ist aber ein langer, langer und ein schwieriger Weg.
Oder die Unterschiedlichkeit akzeptieren und auch ein bisschen zelebrieren. Humor, das ist ja generell im Leben in ganz vielen Aspekten irgendwie ein guter Kleber. Ja, dass wenn man sagt, man akzeptiert die so, wie die sind, die anderen, und sieht das so ein bisschen durch eine humorvolle Linse, macht, ne, hat so ein, auch in den Unternehmen so ein bisschen ein Klima, was das erlaubt, dass man auch mal ein bisschen entspannt, lustig ist.
Ja.
Ich glaube, das wäre ein guter Ansatz.
Man versucht aber auch in der Wirtschaft ja schon heutzutage Teams zusammenzustellen, die wirklich möglichst vielfältig sind.
Ja.
Jung, alt, weißt du, der Kulturkreis. Das sind dann auch die dann wohl auch tatsächlich sehr erfolgreich sind.
Ja, ne? Das würde ja auch Sinn machen eigentlich von der,
ja,
Theorie her.
Ja, auf jeden Fall für dich eigentlich ganz toll. Du hast ein ganzes Studium dazu genutzt, um auf Social Media intelligentes Entertainment zu machen. Das haben nicht viele von der London School of Economics vermutlich gemacht, oder?
Das stimmt, das hast du jetzt sehr positiv ausgedrückt. Das könnte man auch anders ausdrücken, aber ich...
Ja,
ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar und sehr froh, dass ich jetzt dieses Amt ausüben kann gerade, mhm, weil es einfach was ist, was mir so viel Spaß und Freude bringt und
ja,
so einfach aus mir rauskommt, ohne dass ich mich so richtig anstrengen muss. Natürlich drehen und so weiter, das ist auch anstrengend, aber so vom,
ja,
Ding her.
Ja.
Ich habe ja, wie gesagt, auch schon andere Jobs gemacht. Ich weiß, dass es gibt noch Jobs, die sind viel härter, ja, in der Pflege etc. Wo.
Klar.
Deswegen, ich bin da schon wahnsinnig dankbar.
Jetzt kann ich dich eines fragen. Ich bin ja Generation X, du bist ein Millennial. Und trotzdem, eine Sache verstehe ich nicht,
ja,
bei den Videos.
Ja.
Die werden so hart geschnitten, und zwar in den Wörtern. Also da ist das Wort, was willst du? Da ist nicht das Was vollständig, sondern in dem Was ist schon geschnitten. Das ist nur angeschnitten vorne. Warum? Warum macht man das? Ich verstehe es gar nicht. Man könnte ja das Was auch ganz lassen, das Wort. Und trotzdem harte Schnitte. Aber die Sätze werden teilweise nicht mal beendet und schon ist der nächste Schnitt, bevor das letzte Wort ausgesprochen ist. Warum?
Also ich versuche schon, wenn jetzt ein Wort komplett abgeschnitten ist, das sollte eigentlich nicht sein.
Okay.
Aber ich schneide extrem, ja, jetzt fehlt mir das Adjektiv, aber schon extrem scharf,
ja,
weil gerade die jüngeren Generationen sind das auch so gewohnt auf Social Media. Die Aufmerksamkeitsspanne ist so kurz, dass es sofort schon Tempo rausnimmt, wenn man dann so die Atempausen und das alles drin lässt. Also das ist ein Stil, den habe ich so gesehen und ich persönlich bin auch schon so von der Aufmerksamkeitsspanne, dass wenn ich was gucke und da wird so, das hat so eine, dann für mich dann schon wahrscheinlich unrechtmäßigerweise, aber eine Langatmigkeit, wenn nicht schnell genug geschnitten wird. Und ich glaube, das ist dann einfach, da orientiere ich mich an dem Maß, was heutzutage auf Social Media da gilt. Aber ich kann mir schon vorstellen, für Menschen,
die ihr müssen mehr machen. Also mein Meinung ist, dass statt wir müssen mehr machen, ist das W teilweise abgeschnitten vorne. Ihr müssen mehr machen. Ist so richtig abgeschnitten.
Ja, solange man es versteht, passt, weil ich habe ja auch die Untertitel drunter. Yeah. Aber es geht wirklich darum, die Videos so kurz wie möglich zu halten. Und ich bin ja jemand, der Videos macht, die sehr lang sind für Social-Media-Verhältnisse. Das ist ja teilweise 2:30. Das macht eigentlich keiner, weil das zu lang ist für die kurze Aufmerksamkeitsspanne, die wir als Gesellschaft durch die Exponierung von Social-Media-Inhalten halt gewohnt sind.
Ich frage dich trotzdem noch ganz langsam. Nein.
Ja.
Dein Spaß. Also zwischen Studium und Comedy lag ja ganz viel Musik auch.
Ja.
Denn Musik ist ja eigentlich wirklich das, was du am allermeisten in deinem Herzen trägst. Du hast ja deine Singles selber veröffentlicht mit Label. Du warst mit Adel zusammen bei Je M'appelle zu hören. Du hast sehr früh, glaube ich, schon gelernt, Klavier, Akkordeon oder sowas.
Ich habe mit Akkordeon angefangen.
Ich liebe Akkordeon. Ja.
War schon ein bisschen skurril, weil das Teil war, glaube ich, größer als ich.
Ja.
Aber ich bin jetzt keine Wahnsinnsinstrumentalistin, also... Ich habe zwar auch mal angefangen, in meinen 20ern klassisch zu spielen. Es hat mir sehr viel gegeben. Das will ich auch irgendwann wieder anfangen. Ja. Aber grundsätzlich ist es für mich zum Songs schreiben dann mehr so ein Hilfsmittel, als dass ich mich jetzt als richtige Instrumentalistin bezeichnen würde.
Ja. Du hast Straßenmusik auf jeden Fall gemacht in London.
Genau.
Wie war diese Zeit als Straßenmusikerin in London? Ist ja auch ein hartes Business. Da gibt es so viele.
Ich habe das entschieden, dass ich mit der Straßenmusik anfange, aus ziemlich strategischen Gründen, weil ich dachte, okay, ein Office-Job ist es jetzt nicht geworden, ne, weil ich das so wollte. Und wie wirst du jetzt schnellstmöglich irgendwie eine erfolgreiche Musikerin? Dann dachte ich, okay, dir fehlt, du brauchst A, Geld, um dich ein bisschen zu supporten, du brauchst Skills, du musst gut singen können, du musst verstehen, wie ein Publikum funktioniert.
Okay.
Und ja, du brauchst auch Kontakte und ich habe das alles zusammengenommen und gedacht, okay, der schnellste Weg, um das zu bekommen, ist wirklich Straßenmusik. Und dann weiß ich noch, der erste Tag, ich bin durch die Tube mit einem riesigen Keyboard unterm Arm, einem Verstärker, Mikrofon, also ich sah aus, als ob ich umziehe. Und dann bin ich auf dem Leicester Square da ausgestiegen und habe mich da installiert und das war so peinlich. Es war so ein Peinlichkeitsgefühl. Kann jeder mal ausprobieren, sich einfach an Alex stellen mit so, das ist so ein Peinlichkeitsgefühl und dann den ersten Ton rausbringen und das war schlimm, aber natürlich hat das sehr geholfen.
Ja.
Also,
was war es für ein Lied? Was hast du gespielt? Weißt
ich glaube sowas wie Diamonds von Rihanna.
Okay.
Aber ich habe dann wirklich bei Minusgraden, bei Schneefall habe ich gespielt. Ich habe wirklich durchgezogen und irgendwann, das ging auch relativ schnell, habe ich da auch gut mit verdient, teilweise dreistellig pro Tag. Und habe riesige Menschentrauben da angezogen. Der Plan hat sich so entwickelt, wie ich das eigentlich wollte.
Als du Straßenmusikerin warst in London, wurdest du auch quasi entdeckt. Der Manager von Snoop Dogg kam auf dich zu.
Ja, das war auch total surreal. Aber das ist in London. In London ist sowas möglich. Ne? Da laufen Menschen rum aus allen Welten. Und ja, da kam jemand auf mich zu. Ich hatte so ein Lied gespielt, das hieß Cool Kiss. Und das war ein eigenes Lied.
Also ein eigenes Lied.
Cool. Ein eigenes Lied,
Cool,
genau.
Kiss oder Kids?
Cool Kiss.
Ah ja, Cool Kids gibt's ja.
Kühler Kuss.
Ja.
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 Das und... Er fand das Lied richtig gut und er hat gesagt, hat mich angesprochen und hat irgendwie gesagt, ich soll ihn mal anrufen oder so. Und dann habe ich das gemacht und am selben Abend war ich in den weltberühmten Metropolis Studios im Studio A, das ist das größte.
In London?
In London.
Ah.
Also hatte er da gemietet. Und da, null, bevor jetzt jemand denkt, das war null creepy oder so, das war jetzt nicht so eine Art, sondern wir waren dann im Studio und haben dieses Lied aufgenommen, halt professionell. Und ich habe das da in einem riesigen Flügel auch eingespielt. Das, ich glaube, Amy Winehouse hat da Back to Black gemacht, wenn ich mich alles täuscht.
An dem gleichen Abend noch, als du ihn angerufen hattest. Da reden wir von jetzt ein, zwei Tagen, nachdem er dich angesprochen hat.
Wir reden am gleichen Abend.
Wir reden am gleichen Abend.
Am gleichen Abend.
Noch, als du gespielt hast.
Weil der war halt gerade aus L.A. da.
Ja, ja, ja.
Und da hatte der jetzt nicht sonst wie Zeit. Das war ganz spontan. Und ich war ja da auch immer, ich habe immer gedacht, ja, machen, ne? Jetzt nicht hier lang.
Ja, machen
noch
halt.
Einfach machen.
Ja.
Und es war aber auch total, na, ich habe den natürlich auch gegoogelt. Ich habe das verifiziert, dass das auch so stimmt. Aber er hat nicht gesagt, ich bin Snoop Dogs Manager. Aber das habe ich dann rausgefunden, weil er hat riesige Artikel bei Billboard und so weiter. Und dann kam es auch zu dem Trip nach L.A., wo wir dann eine EP zusammen aufgenommen haben.
Mit Kool Kiss?
Cool Kiss war dann nicht mehr dabei, es waren dann 5 andere Songs.
Okay. Kann man Cool Kiss irgendwo hören?
Nee.
Das kann man nicht hören, alles
klar. Nee, das kann man nicht hören.
Okay.
Und das ist vielleicht auch ganz gut so.
Naja, aber immerhin, ja, ihm gefiel dieser
ihm
Song.
Ihm gefiel also, das, ja, wer weiß.
Okay,
vielleicht werde ich den nochmal.
Und dann bist du wirklich nach L.A.?
Dann bin ich nach L.A.
Das klingt total surreal eigentlich.
Ja, also das war nicht am selben Abend, muss man fairerweise sagen. Das war dann ein bisschen später, aber das war wirklich auch eine Erfahrung, weil das war so ein Studiokomplex, da hingen auch überall von Snoop Dogg die ganzen Platten, also die ganzen Plaques, wie heißt das, Auszeichnungen.
Ja, goldene Schallplatten
und
sowas,
und so weiter.
Ja.
Und ein Marihuana-Nebel, wirklich, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich weiß gar nicht, wie ich es überlebt habe, weil ich habe in meinem Leben nie irgendwas genommen. Ich bin halt so, meine Lunge, meine Leber, die können alle nichts ab.
Und für jemanden, der das auch nicht konsumiert, ist es ein wahnsinnig ekelhafter Gestank.
Der Produzent, also alle, es waren 3 Produzenten, mit denen ich gearbeitet habe, so Kette gekifft. Und ich habe eingesungen, mir ist fast Wort stecken geblieben, weil alles, meine ganze Lunge war voller Marihuana-Nebel. Und dann weiß ich noch, dann war so ein riesiger Container, so ein Müll, also wie so ein Müllcontainer, voll mit diesen medizinischen Marihuana-Packungen, die leer waren. Also da haben sie schon auch Mülltrennung betrieben. Das war der Plastikmüll. Und das war schon lustig, ja.
Kurios. Und was ist daraus geworden? Ihr habt da eine EP zusammen gemacht. Die wurde dann auch veröffentlicht.
Die wurde veröffentlicht. Und da hört die Story dann auch schon auf. Aber ich habe dann mit den Songs, insofern ist was draus geworden, als dass ich mich dann mal beworben habe bei so einem Eurovision-Programm.
Ja.
Also das war dann ein professionelles Writing-Camp für Eurovision.
Genau, das machen sie mittlerweile ja alle. Es gibt immer so Schreibcamps für alle ESC-Leute in den ganzen Ländern.
Mhm. Genau. Und das war aber für Großbritannien. Und die haben aber auch an andere Länder gepitcht. Also und da war ich dann dabei und so kam ich dann auch zu diesem, was wir am Anfang besprochen hatten, zu den französischen Songs. Genau.
Warum warst du in Frankreich? Du warst eine Zeit lang auch in Frankreich.
Ich war in Frankreich, weil ich Ende der 4. Klasse mit meiner Mutter in der Küche saß und wir eine Broschüre in der Hand hatten. Was für ein Gymnasium soll es denn sein? Mit welcher Besonderheit oder mit keiner Besonderheit? Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, aber ich möchte gerne französisches Abitur machen. Und ich finde das heute noch kurios. Wie alt ist man in der 4. Klasse?
10 ungefähr.
Ja, ist man 10, 11, dass man so einen Wunsch dann hat.
Was hast du jetzt gerade an den Händen abgezählt?
Ich habe gerechnet. Ich habe 7 plus 4 an den Händen gerechnet.
7 plus 4, okay.
Danke, dass du das jetzt hier exponiert hast.
Okay, ja. Ja, wieso? Aber dafür sind die Hände doch da.
Rechnen ist nicht meins, war nie meins.
Ey, du bist Wirtschaftsexpertin.
Ja, traurig, ne? Was heutzutage Wirtschaftsexpertin werden kann.
Ja.
Nein, aber ich wo waren wir gerade?
Also du warst jetzt bei Frankreich, wie ich du nach Frankreich gekommen bist, genau. Weil du wolltest französisches
Abitur machen. Ich wollte
unbedingt
französisch, also das Doppelabitur machen, französisch und deutsch.
Baccalauréat oder wie heißt das?
Ja, Abibac.
Abibac.
Abibac. Mhm. Und das ging nur, indem man wirklich top Französisch spricht. Und ich sag mal so, im Unterricht hat's glaube ich, nicht komplett gefruchtet. Das sind aber alle, die dann diesen Wunsch hatten, sind ins Ausland gegangen, weil sonst hättest du das nicht geschafft. Ja. Weil du musst wirklich flüssig die Sprache sprechen, relativ Muttersprachlerniveau. Und das schaffst du nur, wenn du wirklich ins Ausland gehst. Deswegen bin ich dann mit 16, 17 für 8 oder 10 Monate nach Frankreich gegangen, habe dann in einem kleinen bretonischen Dorf gewohnt, neben einem Schloss, Meurthe de Bretagne. Und habe da gelebt und bin nach wie vor sehr großer Fan
aber
der Franzosen.
Aber auch zur Schule gegangen.
Auch zur Schule gegangen, also genau.
Schon. Nicht nur gelebt, ins auch Lycée, zur Schule gegangen ein bisschen.
Mhm. In die Terminal ES, okay. Die ökonomische Abiturklasse quasi. Oh, okay. Da wurde ich hochgestuft, da war ich ganz, ganz stolz drauf.
Ah. Die Deutschen kennen sich halt mit Wirtschaft aus, weißt du?
Ja, aber mein Mathe-Thema, ich glaube, vielleicht haben sie es auch später bereut, weil sie gedacht haben, oh, mit Mathe ist bei ihr nicht so doll.
Ja. Die Aufnahme mit Snoop Dogs Manager, wie auch immer er hieß, ich weiß nicht, Ted oder was
Chung,
auch immer.
Ja.
Ted Chung, das klingt auch ganz gut.
Ja, ja.
Unter welchem Namen hast du es aufgenommen?
Ina Reni.
Das war Ina Reni damals noch.
Ina Reni.
Und später wurdest du ja Peachy.
Genau.
Wie kamst du auf Peachy? Was ist Peachy?
Ich wollte ehrlich gesagt, also ich hatte nie vor, mich selber Peachy zu nennen, ja, Peachy. Sondern dieser YouTube-Make-up-Blog, den habe ich Peachy genannt, weil ich fand, ich bin großer Farbenfan. Mhm. Und Pfirsichfarben, ich mag, dass das ein Wort ist, was auch diese Farbe ausdrückt.
Stimmt, so pastellig.
Verschiedene
Pastelltöne.
Und das habe ich auch alles in dem Farblook gehabt und so. Das war stimmig. Dann ist halt dieser YouTube-Kanal ziemlich durch die Decke gegangen. Und erst dann habe ich ja auch, wurde so Musikmanagement und so auf mich aufmerksam. Das heißt, das Video über Lippenstifte hat dann endlich meine Musikkarriere so ein bisschen nach vorne getrieben. Ironischerweise. Und dann haben sie halt gesagt, na gut, wäre glaube ich besser, wenn du dich dann auch selber Peachy nennst. Und dann dachte ich, ja, ich kann das schon nachvollziehen, weil das einfach prägnanter ist als Ina Reni. Und das
Peachy klingt ja frisch.
Das klingt und frisch und so weiter. Ja, aber ich hätte mich selber Peachy genannt, weil dafür ist es mir nicht zeitlos genug. Es ist schon sehr jung, finde ich. Und auch das Pfirsich-Emoji hat ja durchaus auch die eine oder andere schlüpfrige Bedeutung.
Pfirsich-Emoji.
Das ist, da kann ich dich aufklären, das ist der Hintern.
Ach, das ist der Hintern.
Das ist der Hintern.
Alles
Hintern,
da, bei Aubergine und so, das kennen wir. Aber Peachy ist der Hintern.
Ist der Hintern. Ja.
Ja, aber ein Hintern ist einfach ein Hintern. Okay.
Ein Hintern ist... Der verkauft sich immer gut.
Dann verkauft sich immer gut.
Ich weiß nicht, ich möchte eigentlich jetzt auch immer mehr einfach zu meinem richtigen Namen wieder zurückkommen.
Ja.
Ja.
Ja, irgendwann musst du dann halt Ina Reni on the gram.
Ina Reni
ändern plötzlich. Aber von heute auf morgen kann man das ja auch ändern. Ne?
Das kann man
Ina
ändern,
Ina Reni on the gram und schon ist alles, deine 170.000, die du hast, die gehen ja nicht weg, nur weil du jetzt plötzlich Ina Reni on the gram heißt. Also es geht schon.
Also ich werde aber noch als Peachy ein bisschen Musik veröffentlichen im nächsten Jahr. Und
gerade weil es doch jetzt so gut läuft und du plötzlich so bekannt bist auch wieder. Also man hat dich jetzt wieder so in der Wahrnehmung und jetzt ist natürlich die Zeit quasi wieder nachzulegen, oder?
Ja, also das ist gar nicht strategisch so richtig, sondern ich hatte sowieso vor, die zu veröffentlichen und habe diese Releases schon vor längerer Zeit dann jetzt angelegt. Die erste kommt irgendwie im Dezember und dann monatlich eine neue Single bis in Sommer. Aber ich bin mal gespannt. Also ich habe aber für mich, muss ich sagen, so ein bisschen diesen Druck rausgenommen aus dem Musikthema. Sondern ich mache das aus der Freude heraus, aus der Passion heraus.
Ja.
Und mein Hauptaugenmerk ist definitiv der Instagram-Kanal.
Ja. Aber Musik muss sein. Was würde Claudia jetzt dazu sagen? Irgendwie, man muss das Eisen so lange hämmern.
Eisen solange, wie heißt das?
Ja, sie muss das,
solange das Eisen heiß ist, muss man es irgendwo Eisen reinhalten.
Hämmern, solange das Eisen heiß ist. Ich kriege den auch nicht mehr zusammen gerade. Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist oder irgendwie sowas. Ja. Das klingt eigentlich auch nicht abgefuckt genug, oder für Claudia?
Nee.
Und so. Die würde das anders sagen.
Die Buletten einfach, wenn die Zeit reif ist, raushauen.
Raushauen und die Sache wird ja auch im Kopf entschieden.
Richtig.
Also, du hast wirklich ein unglaublich buntes Leben. Du hast so viele Orte mittlerweile auch besucht. Du warst in Frankreich, du hast ein bisschen in Spanien gelebt. Du warst auch in der Ukraine eine Zeit lang. Hast großen Bezug zur Ukraine und viele Freunde wahrscheinlich dort.
Ja, mittlerweile habe ich nicht mehr so viele Freunde in der Ukraine, aber ich habe auf jeden Fall dort gelebt für so anderthalb Jahre, glaube ich, in Kiew.
Und hast was gemacht?
Da habe ich mal so ein bisschen als Business Consultant gearbeitet. Aber es war auch,
Es klingt so, es klingt fast schon ein bisschen dubios so. Als Business Consultant damals in der Ukraine.
Damals in der Ukraine, ja. Ist halt auch eine ganz andere Kultur als so diese europäischen Kulturen, die ich sonst so kannte, wie Frankreich, Spanien. Da war halt mehr so dieses osteuropäische Feel, was ich auch toll fand, weil ich bin ja Halbbulgarin.
Genau.
Und ja, ich fand das Essen toll und die Kunst dort, die Kunstszene, war schon sehr schön.
Und dann sag mir bitte nochmal zum Schluss, du hast unter anderem gearbeitet als Contortionist.
Ja.
Als Schlangenkünstlerin,
als Schlangenmensch,
die größten Verrenkungen ihres Körpers machen. Wo war das?
Aber nicht gearbeitet, ich war ein Kind.
Du warst es als Hobby.
Ich war im Zirkus. Ich war als Kind im Zirkus und hab dir die Kontorsion betrieben.
Sagt man das im Deutschen, Kontorsion?
Ich glaube schon. Mir war auch ein stranges Hobby. Aber ich hatte sehr viel Spaß. Wir waren so Mädels und das war so ein Glastisch. Das klingt jetzt ein bisschen schwierig, aber das war auf jeden Fall, cool.
In Berlin auf dem Land.
Nee, das war in Marzahn.
Das war in Marzahn.
Berlin-Marzahn, Cabo Vazi.
Ja.
Kann ich sehr empfehlen.
Ja, aber wie toll. Zirkusbring. Und daraus entwickelte sich eine Liebe für Kampfsport. Auch das weiß ich von dir.
Richtig,
MMA.
Ja.
MMA. Mixed Martial Arts.
Ja.
Das sieht man dir natürlich nicht an. Du bist so eine unglaublich zierliche Person, aber du kannst zutreten.
Ja, das war dann meine zweite Passion. Das war so in meiner Jugend. Da war ich teilweise 7-mal beim Training, habe Meisterschaften auch mitgemacht und auch eine gewonnen.
Mhm.
Also ich war Berliner Meisterin im MMA.
Cool.
Und das finde ich super wichtig, dass man irgendwie sich verteidigen kann.
Ja. Irgendwie, das wünsche ich mir sogar.
Ja, das kann einfach nicht schaden fürs Gefühl, weil du eine andere Selbstbewusstsein ausstrahlst, glaube ich. Und ja, bin meinem Verein da auch sehr dankbar, dass sie mir das alles beigebracht haben.
Das steht aber auch für dich, oder? Einfach diese Interessen in alle Richtungen und auch wirklich mal machen. Gell?
Einfach machen.
Dadurch hast du ein wahnsinnig buntes Leben bisher schon bekommen.
Ja,
also was da schon alles reingepackt wurde.
Ja.
An unterschiedlichen Sachen. Ina, danke dir für die Begegnung.
Vielen Dank.
Das war ganz schön, in dein buntes Leben bisher einzutauchen. Dann danke für heute.
Vielen, vielen Dank.
Und bis die Tage wieder.
Das machen wir.
Wie würde sich Claudia verabschieden?
Bis bald, Rian.
Bis bald, Rian. Oder?
Ihr Low Performer.
Talk mit Tees.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hallo, ich bin Katja Peisen-Petersen. Hört doch mal rein in die neue Staffel von Seelenfänger. In Dark Dammer tauchen wir ein in die Welt von Schweigeretreats, in denen 10 Tage lang Stille herrscht und unter strengen Regeln meditiert wird. Kein Sport, kein Lesen, kein Handy. Viele Menschen schwärmen davon. Andere erleben bei diesen intensiven Meditationen Horrortrips. Seelenfänger erzählt ihre Geschichten. Alle 5 Folgen von Dark Dammer findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.